würde ich jetzt zu einem relativ bekannten oder von den Medien oft aufgegriffenen Thema kommt im Bezug zur Antifa, nämlich Gewalt. Im Fokus steht relativ oft Gewalttaten, aber welche Rolle spielt Gewalt denn tatsächlich in der Antifa? Alex, möchtest du da vielleicht einmal anfangen?
Ja, bevor man über die Gewaltfrage spricht, muss man vielleicht nochmal deutlich machen, dass es ja wirklich ein ganz breites Spektrum an Praktiken gibt, an Aktionsformen gibt, die dem Themenfeld des linksradikalen Antifaschismus verbunden sind. Es gibt, wie gesagt, Rechercheaktivitäten, es gibt natürlich die Blockaden von beispielsweise Parteitagen oder anderen rechtsextremen Veranstaltungen. Es gibt gleichzeitig Informationsveranstaltungen, Vorträge oder das Verteilen von Informationsbroschüren. Es gibt natürlich Zeitschriftprojekte. Aber dann gibt es natürlich auch diese militante Ebene. Es gibt ja clandestine Aktionen wie Anschläge, Farbanschläge, aber auch Brandanschläge, beispielsweise auf Wohnhäuser oder Autos. Und es gibt natürlich tatsächlich die körperliche Gewalt gegenüber Anhänger der extremen Rechten, aber auch, und das insbesondere im Kontext von Konfrontationsgewalt auf oder anlässlich von Demonstrationen gegen die Polizei. Überhaupt muss man sagen, dass ein Großteil der Gewaltdelikte im Kontext sich von eskalierenden Demonstrationen abspielt. Das ist etwas, was man aus den Polizeistatistiken herauslesen kann. Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn man über die Polizeistatistiken spricht, dass man über die tatsächliche Gewalttätigkeit der radikalen Linken im Allgemeinen und noch weniger im Themenfeld des autonomen Antifaschismus eigentlich erschreckend wenig sagen kann, weil die Gewaltstatistik, die wir haben, ist eine sogenannte Eingangsstatistik, das heißt Gewaltdelikte werden erfasst und gehen dann so, wie der aufnehmende Polizist oder die aufnehmende Polizistin die Gewaltdelikte erfassen, in die Statistik ein. Man schaut sich, beziehungsweise die Statistik sagt nichts darüber aus, was nachher bei den Gerichtsprozessen herausgekommen ist. Also diese Daten sind auch sehr kritikwürdig. Ganz abgesehen davon, dass sie derartig, beziehungsweise in derartig grober Form vorliegen, dass es schwierig ist, da konkrete, eigentlich unmögliches Detailauswertung zu machen. Aber es gibt einige wenige Beispiele, wo das gemacht wurde. Da fällt schon auf, gerade im Rechts-Links-Vergleich, dass sich die Qualität der Gewalt doch deutlich unterscheidet. Wir haben bei der extremen Rechten deutlich mehr schwere Körperverletzung oder Gewalteinwirkungen, die man als Gewalttaten, die man als Körperverletzungsdelikte, die man als schwerwiegender bezeichnen würde, als wir das auf der extremen, als wir das in der radikalen Linken haben. Das liegt sicherlich auch daran, dass Gewalt in der radikalen Linken immer einem Rechtfertigungszwang unterliegt. Also es gibt durchaus Gewaltdiskurse in den Publikations- und Diskussionsorganen der radikalen Linken und natürlich auch auf den lokalen Plänen, wo diskutiert wird, welche Form der Gewalt ist vertretbar und wo sind die Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Und es wird, wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt, auch deutlich, was das für Konsequenzen hat. Also es gab eigentlich in diesem Kontext Antifaschismus ein einziges Todesopfer Anfang der 90er Jahre. Da ist ein Rechtsextremist von einem Mitglied einer migrantischen Berliner Antifa-Gruppe erstochen worden. Das hat natürlich auch für große Diskussionen in den Publikationsorganen der Antifa-Gruppen gesorgt, sodass man sagen kann, es gibt schon deutliche Schwellen eigentlich, die so die Überzeugung überschritten werden sollten. Natürlich werden die in den Einzelfällen dann immer mal wieder doch überschritten, was dann aber interne Diskussionen zur Folge hat. Aber man muss schon deutlich sagen, dass davon ausgegangen wird, dass Gewalteinwirkung gerade gegenüber Parteigängern der extremen Rechten Erfolge zeitigen würde. Also beispielsweise gibt es die Erzählung, dass die Göttinger Antifa-Aktivisten die rechtsextremen Gruppen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre aus der Stadt herausgeprügelt hätten. Und man geht eben auch davon aus, dass jemand, der mit Gewalt konfrontiert ist, die aus seiner politischen Überzeugung resultiert, dass der dann diese nochmal überdenkt und eventuell davon abkommt. Aber worauf man natürlich auch hinweisen muss, dass es immer einen Konflikt gibt auf der einen Seite zwischen Bestrebungen, möglichst Bündnisse mit zivilgesellschaftlichen Akteuren einzugehen, wie beispielsweise den Gewerkschaften oder Parteien des eher linken Spektrums oder Mitte-Links-Parteien und eben der Praxis der Militanz.
Ja, das war ja eine relativ lange Ausführung. Micha, möchtest du dazu noch etwas beitragen?
Ja, kann ich tun. Das eine würde ich nochmal anknüpfen an Zahlen. Also wir haben ja gerade frische Zahlen vom Bundesamt für Verfassungsschutz bekommen, dass einen massiven Zuwachs an linksextremen Gewalttaten zu konstatieren glaubt oder das belegt, wo dann jetzt, wenn die ersten feinen Analysen kommen, dann festgestellt werden kann, der allergrößte Zuwachs oder der allergrößte Teil des Zuwachses, man geht von bis zu 90% aus, ist das Zerstören von Wahlplakaten der AfD. Also worauf ich hinaus will, das ist einmal der qualitative Unterschied quasi von Delikten, die dort mitgemacht oder mit quasi aufgezählt werden. Viel hat ja auch mit Eingangsdelikten zu tun. Und die Frage ist natürlich, ob nur das, was man phänotypisch laut VS-Definition als ein Linksextrem sieht, ob das die einzigen sind, die tatsächlich AfD-Plakate abreißen oder ob es da nicht eine ganz viel größere und breitere Gruppe gibt an Menschen. Das ist ja auch immer mal wieder die Nachfrage quasi an Antifaschismus. Wo hört das eigentlich auf? Aber wir reden jetzt ja relativ eng darüber und deswegen ist mir einfach nur der Hinweis wichtig, dass das manchmal ganz fürchterlich kompliziert ist. Das Zweite ist, auch das soll gar kein Relativismus sein, aber wir müssen uns immer klar machen, wir reden heute über ein Gewaltlevel, also auch wenn der Verfassungsschutz jetzt gerade wieder von neuen linksextremen terroristischen Strukturen sprechen mag, wir erleben ein Gewaltlevel, das weit, weit unter dem ist, was wir aus anderen Zeiten kennen, was wir etwa aus den 70er und 80er Jahren kennen. Also die Bilder, wenn man sich, das muss man sich einfach dann auch mal angucken, wie das aussah, der Kampf um Brockdorf, um Kalkar, was dort für Bilder quasi entstanden sind, mit welcher Gewalt, mit welcher auch taktischen Strategie. Also das war im Prinzip Kriegsspielen. Ja? Das hatte nichts mehr mit Konfrontationsgewalt, die aus dem Demonstrationsgeschehen heraus entsteht, zu tun, sondern hat sowohl die Seite der Sicherheitskräfte als auch die Seite der radikalen Linken mit Taktiken und kriegsähnlichen Taktiken dort quasi Belagerungskämpfe ausgeführt, schwer bewaffnet und auch brutal ausgetragen. All das sehen wir ja heute in der Regel nicht mehr. Was wir aber sehen, ist quasi eine große Aufgeregtheit und auch durchaus eine große, große Verantwortung von Seiten der Polizei, die sich auch deswegen als eine besondere Herausforderung und als eine besondere Verantwortung herausstellt, weil sie nun mal der Träger des staatlichen Gewaltmonopols sind. Da muss man einfach ganz automatisch höhere Hürden anlegen. Und wir haben das gerade erst jüngst in Leipzig gesehen. Es gab an Silvester eine vollkommen eskalierte Demonstration. Da ging es munter hin und her. Es gab auf beiden Seiten verletzte und sehr, sehr unschöne Szenen und da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert quasi. Und wenige Wochen später hat man dann im Rahmen des Verbotes von links unten in die Media eine weitere radikal linke Demo gesehen und man hat gesehen, dass die Polizei ganz anders agiert hat. Defensiv, vorausschauend, mit viel Ansage, mit viel Warnung, viel Kommunikation. Das heißt nicht, dass die radikale Linke nicht doch mal zwischendurch oder Teile aus diesem Demonstrationszug heraus versucht haben zu eskalieren, aber das war quasi ein Blitzlichtgewitter von 2 Minuten und 3 Minuten und dann war wieder Ruhe. Und im Prinzip ist diese ganze Demonstration mehr oder weniger friedlich verlaufen. Das heißt, wenn wir, und das ist ganz wichtig, glaube ich, wenn wir die Konfliktparteien im Vorfeld an den Tisch bekommen, und das ist ja im Prinzip auch das, was gesetzlich vorgesehen ist, dann kann man auch, glaube ich, auf dem Feld eine ganze Menge entschärfen und dann wäre auch vielen gedient. Von daher ist, glaube ich, das, was gerade viel diskutiert wird, wie wir quasi Polizei betrachten in diesem Kampffeld, auch durchaus im Kampffeld Rechtsextremismus. Ne? Also es gibt durchaus die Mutmaßung, gerade in Sachsen, die starke Mutmaßung, dass es dort auch in den Sicherheitskräften durchaus quasi den Gegner gibt. Nicht nur den Gegner als Polizisten, sondern der Polizist kann gleichzeitig durchaus ein Rechtsextremer sein. Also das ist etwas, was extrem die Situation auflädt. Und ich glaube, da ist gut daran getan, dort auch für uns als WissenschaftlerInnen hinzugehen, zu gucken, zu forschen, zu fragen, um dort quasi auch eine ganze Menge zu entschärfen, weil wir wissen, dass man dort eine ganze Menge an Entschärfung reinkriegt. Das Paradebeispiel ist immer in Berlin das Maifest, was quasi im Anschluss an die Kreuzberger Chaostage gefeiert wurde und das jetzt quasi in der radikalen Linken schon wieder kritisch gesehen wird, weil es im Prinzip jetzt ja so eine Art 1. Mai-Feier mit Bockwurst und viel Konsum ist und das wollte man ja eigentlich auch nicht. Aber im Prinzip da müssen wir, wie bei vielen anderen Sachen, einfach auch viel genauer hinschauen.
Herr Rohrmoser, könnten Sie noch was sagen zu den Unterschieden, die es zu der damaligen Gewalt aus den 80er, 70er Jahren gibt und zu der heutigen?
Ich hätte eher noch etwas zu den Zahlen zur Gewalt ergänzen wollen. Und zwar wollte ich noch auf eine Gegebenheit oder eine Situation hinweisen, die ich einigermaßen frappierend finde. Und zwar ist das dieser Ansatz des Postulats der Äquidistanz oder besser bekannt vielleicht als die Hufeisentheorie, die spätestens seit der Wahl in Thüringen wieder in aller Munde ist. Und zwar finde ich es schon ziemlich frappierend, wie eben Linksextremismus mit Rechtsextremismus gleichgesetzt wird. Und das beginnt schon damit, dass in diesen Verfassungsschutzberichten der Oberbegriff Extremismus ist und darunter links und rechts, links bzw. Rechtsextremismus. Und dass man das damit schon irgendwie so auf eine Ebene stellt. Weil wenn man sich Zahlen anschaut, ich habe jetzt zum Beispiel die von 2018 noch zur Hand, da gab es zwar 1010 links extrem motivierte Gewalttaten und mit 1088 Fällen nur unwesentlich mehr rechts motivierte Gewalttaten, aber es macht doch, ohne das relativieren zu wollen, auf linker Seite doch einen qualitativen Unterschied aus, gegen wen oder was sich diese Gewalt richtet. Also beim Linksextremismus, beim sogenannten Linksextremismus, gab es eben 363 Gewaltdelikte gegen Personen und beim Rechtsextremismus war das eben schon dreimal so hoch. Und noch deutlicher wird es, das hat Alexander auch schon angesprochen, wenn es um die politischen Morde geht. Also ich habe ein bisschen andere Zahlen, aber in der Tendenz liest sich das ähnlich. Ich habe Recherchezahlen vom Tagesspiegel und von der Zeit, die jahrelang eben darüber geforscht haben und auch offizielle Zahlen vom BKA angezweifelt haben. Und nach dieser Rechercheleistung von der Zeit und dem Tagesspiegel gab es in der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung 6 Morde, die dem linken Spektrum zugeordnet werden können und 169, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden können. Und dabei ist jetzt Halle, Hanau und Kassel noch gar nicht mitgerechnet. Und deswegen finde ich diese Hufeisentheorie, die ja doch irgendwie den Diskurs in der Öffentlichkeit noch dominiert, eben empirisch unsinnig, aber bereits, das muss ich hinzusagen, bereits finde ich den historisch unsinnig, weil man, wenn man von einer Mitte ausgeht, ja, zumindest war es so, dass die linken Parteien immer eigentlich für die Demokratie gekämpft haben, während es lange Zeit eben der Fall war, dass die rechten Parteien eben gegen die Demokratie waren. Und deswegen, nochmal zusammengefasst, finde ich diesen Ansatz historisch, empirisch unsinnig.
Ja, wie man merkt, sind sowohl die Polizeistatistiken als auch die Hufeisentheorie auch noch ein Thema, mit dem wir uns in späteren Folgen auseinandersetzen sollten. Alex möchte gerne noch was hinzufügen.
Ja, zum einen wollte ich nochmal ergänzen, dass ich jetzt mit dieser einen Zahl des einen Todesopfers nur mich auf den Kontext Antifaschismus bzw. Systemfeld Antifaschismus beziehen wollte, wobei ich mir da jetzt auch dann wiederum nicht hundertprozentig sicher bin, wie sehr das zutrifft. Dann aber auf jeden Fall noch ergänzen, dass zu diesem Image der autonomen Antifa, das ganz bewusst ja auch erzeugt wird, beispielsweise durch martialisches Auftreten, die Vermummung, die ja eigentlich schon schwarze Uniformierung, möglichst gewaltbereit zu erscheinen. Und das darf man aber dann nicht gleichsetzen, auch mit tatsächlich gewalttätig. Also nur ein kleiner Teil derjenigen, die sich eben dieses Image der kämpferischen autonomen Antifa zu eigen machen, ist tatsächlich auch gewalttätig. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass gerade viele Gewalttaten dann von männlichen Antifas ausgeführt werden, die der radikalen Linken auch immer dazu führt, dass Kritik laut wird, weil da männliche Dominanz ist. Es wird die Gefahr gesehen, dass diese Gewalttaten dann männliche Dominanzansprüchen und Mackergehabe, wie es oftmals heißt, Vorschub leisten und möglicherweise gar nicht sachdienlich und zielgerichtet sein.
Okay, Micha wollte auch noch kurz was sagen.
Ja, ich wollte im Prinzip auch nur noch das anmerken, dass es im Prinzip auch ein Phänomen von Männlichkeit und Jugendlichkeit ist, die wir uns da angucken. Also das sollten wir immer mit im Kopf haben und dieses ein Stück weit uniformiert sein und martialisch auftreten, mit gewissen Kleidungen und Symboliken zu arbeiten. Also das kennen wir auch schon, zumindest in der Geschichte der Bundesrepublik, gab es natürlich auch schon davor, aber in der Geschichte der Bundesrepublik gilt das für die Halbstarken natürlich genauso. Und das gilt natürlich auch für etwa die Putztruppe von Joschka Fischer, die hießen ja nicht nur... Also die hatten eine ganz spezifische Optik in Auftreten, das auch sehr martialisch und brutal war. Und das ist das ganz Interessante vielleicht an dieser Gruppe oder an diesen Konflikten, die es in Frankfurt und anderswo gab, dass diese Gewalt eine unglaublich wichtige biografische Dimension besitzt. Wolfgang Krauser weist da verschiedentlich drauf hin. Und ich finde das ganz spannend. Auch das müsste man sich eigentlich noch viel genauer angucken. Es gibt, er hat so einen großartigen Aufsatz geschrieben, der hieß Prügel, die prägen. Und im Prinzip ist es das. Also quasi über die Erfahrung, die erste Erfahrung von Bommi Baumann mit Gewalt, der dann eben wegdriftete in den Terrorismus und die Erfahrung von Joschka Fischer eben bei der Meinhof-Demo, die dann eskaliert ist, die dann ja zu einem großen Skandal wurde 2001 in der Geschichte der Bundesrepublik, als das nochmal aufgegriffen wurde, wo man sieht, dass in dem Milieu um Fischer plötzlich ein Moment kam, wo man sagte, okay, wir können solidarisch sein mit der radikalen Linken, aber das war eine Form von Gewalt, hier ist ein Strich zu ziehen und im Prinzip entsteht an diesem Tag oder in den Folgetagen, Folgewochen bei Fischer die Idee des radikalen Realismus, der eben ganz klar von Gewalt Abstand nimmt, aber eben versucht, radikale Ideen auf eine andere Art und Weise in den politischen Prozess einzuspeisen. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment, den man sich aus der Historie heraus auch viel stärker noch angucken muss, wenn wir uns auf Gewaltinszenierungen, Gewaltrituale und Gewaltanwendungen fokussieren und was da quasi auch raus folgt, woher das kommt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Und da werden wir trotzdem auch immer wieder, und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das gilt für alle möglichen Bewegungen, wir müssen über Geschlecht reden in Bewegung, weil das eben eine ganz, ganz wichtige Komponente ist. Und die Umwelt- und Frauenbewegung war eben ein ganzes Stück weit friedlicher, weil das eben auch vielfach von Frauen getragen wurde, möglicherweise. Und die Schlachten um Kalkau und Brockdorf haben dann die K-Gruppenjungs gemacht. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht in, also es ist keine generelle Regel, aber ich glaube, das müssen wir immer und viel stärker im Blick haben.
Bundesfachstelle Linke Militanz wird gefördert im Rahmen von Demokratieleben, ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.